NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Unterwegs heute mit Dieter Bosius, einem Landeshistoriker, einem Autor und früheren langjährigen Direktor des Hauptstaatsarchivs in Hannover. Vielleicht, Herr Bosius, ich weiß, dass Sie noch nicht im Fernsehen allzu oft zu sehen waren. Ich glaube, Frau Will hat Sie noch nicht in eine Talkshow eingeladen. Und Sie sind auch nicht im Bundestag ständig am Rednerpult zu sehen. Deswegen würde ich Sie jetzt einfach mal optisch schon versuchen vorzustellen. Neben mir geht hier durch die Goethestraße in Visselhövede ein älterer Mann, das darf ich, glaube ich, sagen.
Das ist richtig.
80 Jahre alt, grauhaarig, auch das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Nicht gerade groß. Was wäre noch zu sagen? Sagen Sie es selber. Was ist markant?
An mir markant wüsste ich jetzt nicht. Ich bin ein Durchschnittsbürger und halte mich jedenfalls für einen solchen. Nein, markante äußere Eigenschaften wüsste ich nicht zu sagen. Wenn Sie es mir nicht ansehen, dann kann ich da auch nicht raushelfen.
Lassen wir es dabei bewenden. Wie fühlt man sich? Sie haben ja jetzt schon lange hier nicht mehr gelebt in Visselhövede, sondern, ich nannte ja schon das Stichwort Hannover, waren beruflich an vielen Orten, ich sage jetzt schon mal, in Rom waren Sie, Sie waren in Hamburg als Student, Sie waren in Tübingen, in Göttingen, ja, und dann eben Hannover. Wie ist es, wenn man jetzt hier wieder durch seinen Heimatort geht, den Sie ja 1900... helfen Sie mir, verlassen
1957
haben.
Habe ich verlassen. Ja, es sind schon nostalgische Gefühle, die man hat in dem Moment, das ist klar. Wenn man hier 20 Jahre als Kind, als Jugendlicher gelebt hat, aufgewachsen ist und dann aber auch in den folgenden 30 Jahren immer noch regelmäßig und zum Besuch der Mutter und später dann nach deren Tod auch zum Besuch des Friedhofs hergekommen ist, dann fühlt man sich doch immer noch verbunden.
Ja, wir wandern die Hauptstraße, glaube ich, ist es hier in Visselhövede entlang zur St. Johanneskirche, der protestantischen Kirche hier. Ja. Jetzt aber erstmal die Frage, Herr Bosius, wie war das hier als Kind und als Jugendlicher aufzuwachsen in so einem kleinen Ort, der heute zumindest nur 10.000 Einwohner hat?
Ja, der Kernort sogar nur die Hälfte ungefähr. Die 10.000 beziehen sich auf die Samtgemeinde oder Einheitsgemeinde ist es neuerdings wohl. Davon sind die Hälfte, etwa 5.000 Einwohner hier im zentralen Ort ansässig. Ja, wie ist es? Es ist natürlich ein bisschen verändert gegenüber der Kindheit, wo man wirklich noch beinahe jedes Haus und jede Familie kannte. Das hat sich natürlich jetzt anders gestaltet, dadurch, dass ich nun längere Zeit doch schon nicht mehr hier wohne.
Aber wie war das früher? Was haben Sie da so unternommen als Jugendlicher? Immer nach Walsrode?
Nein, zunächst mal bin ich ja hier die 4 Grundschuljahre und 3 Jahre auf der damaligen Mittelschule, der heutigen Realschule, dann doch zur Schule gegangen. Und da war der Horizont eigentlich beschränkt auf diesen Ort. Man hatte hier ja eigentlich auch vieles, was man so als Kind gerne hätte. Wir hatten ja ein schönes Freibad. Wir können es gerade hier links von uns drüben sehen.
Das hat aber nichts im Winter, ne?
Nichts im Winter, nein. Ein Hallenbad war damit damals noch nicht verbunden. Jetzt ist das auch wohl ausgebaut. Aber damals haben wir da viele Nachmittage im Sommer verbracht, wenn wir nicht im Garten meiner Mutter arbeiten mussten. Die hatte einen großen Garten, wo natürlich die Kinder dann auch, wenn sie etwas älter waren, helfen mussten, Unkraut zu jäten, Wege sauber zu machen und ähnliches mehr. Nicht, das hat manches Mal dann auch zu Bedauern geführt, dass andere schon im Freibad planschen konnten, wir noch nicht. Das ist eine der Erinnerungen, die aber natürlich nicht.
Sie waren engagiert bei den Guttemplern. Hatten Sie ein Alkoholproblem?
Ja, ich habe nie ein Problem gehabt, nein. Das kam so, dass ein Lehrer an der Mittelschule, Martin Wolf, aus dem Erzgebirge stammt, was man ihn auch anhörte bis an sein Lebensende, hat er ein ganz breites Erzgebirgisch gesprochen. Der hatte schon in jungen Jahren, schon zwischen den beiden Kriegen, eine Jugendgruppe hier aufgebaut, die im Rahmen der Guttemplerbewegung dann angesiedelt war. Das heißt, wir Jugendliche haben uns verpflichtet, keinen Alkohol zu trinken und nicht zu rauchen. Das war aber auch alles, was bei uns guttemplermäßig war. Wir waren sonst ein ganz normaler Jugendclub, der Heimabende veranstaltete, Wanderungen, Fahrten, auch mehrtägige Fahrten. Und das, was Pfadfinder oder was die evangelische Jugend auch machten. Also von daher war ein wenig Ideologie dabei.
Also Sie haben sich hier eigentlich ganz wohl gefühlt, ne?
Das kann man sagen, ja.
Sport doch, war auch angesagt.
Sport auch. Fußball. Es gab hier einen, oder gibt immer noch den Verein VfL Vissel-Höwe, ne? Der im Wesentlichen Fußball betrieben hat, aber auch eine Leichtathletikabteilung hatte. Und ich habe sowohl Fußball als Jugendlicher gespielt, sogar noch bis zum 18. Lebensjahr, glaube ich, und auch Leichtathletik getrieben. Und das hat auch einen großen Teil meiner Freizeit
Waren Sie richtiger Crack oder wie? Ne? So ein bisschen Fußball-Sport-Crack?
Ja, Crack. Also ich war kein großartiger Spieler, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe durchaus hier in der ersten Mannschaft, die damals wenigstens ein, zwei Jahre in der Landesliga, also einer gehobenen Klasse spielte, mitspielen dürfen. Und das war schon eine sehr schöne Sache.
Die Weichen, Herr Brosius, für Ihren späteren Berufsweg sind ja nicht hier gestellt worden, sondern in Walsrode auf dem Gymnasium, richtig?
Nein, für den Beruf eigentlich erst sehr viel später. Ich habe dann ja nach der Schulzeit das Studium begonnen, das Studium der Fächer Germanistik und Geschichte, mit dem Ziel, einmal Lehrer zu werden, Gymnasiallehrer zu werden. Das war das, was einem so vertraut war. Hier im kleinen Ort hatte man auch nicht allzu viele Möglichkeiten, sich kundig zu machen, was man sonst hätte machen können. Es gab ja nicht sehr viele akademische Berufe. Und insofern war das eigentlich das Naheliegende, dass man, wenn man nicht technisch nun besonders interessiert war, sich an dem orientierte, was man durch seine Lehre erfahren hatte. Und dadurch ist bei mir auch das beinahe automatisch auf diese Idee zugelaufen, selbst Lehrer werden zu wollen. Und erst im Laufe des Studiums in Göttingen hat sich das dann verschoben, dadurch, dass ich eben bei einem der akademischen Lehrer, Georg Schnarth, ein bekannter Landeshistoriker, arbeitet habe, seine Seminare mitgemacht habe. Und dann das Interesse für die Landesgeschichte und für die Arbeit mit den Quellen der Landesgeschichte, das, was der Archivar eben zu tun hat, als eine interessante Möglichkeit kennengelernt habe.
Unterwegs mit Prominenten. Heute sind wir in Vissel-Höwede mit Dr. Dieter Brosius, einem Landesarchivar und Landeshistoriker und Autor vieler landesgeschichtlicher Bücher. Wollen wir, Herr Brosius, gleich mal dabei bleiben, damit die Hörer und Hörerinnen ein bisschen sich noch vorstellen können, was sie vielleicht von Ihnen schon kennen, denn nicht jeder unserer Zuhörer ist jetzt auch selber Historiker. Was haben Sie so geschrieben? Kennt man da irgendwas? Kann man heute noch was kaufen?
Kaufen kann man sicher das eine oder andere noch. Ja, was am meisten auch in das Publikum gewirkt hat, war sicher eine Geschichte des Landes Niedersachsen, die vor einer 10 Jahren schon in populärer Form erschienen ist. Ein Bildband.
So ein großformatiger, ne?
Ein großformatiger Bildband in Hamburg erschienen bei Ellert und Richter. Jetzt wird es verramscht, wie das mit solchen Büchern nach einer Reihe von Jahren öfter so ist.
Nichts mit der Qualität des Buches zu tun.
Ich hoffe nicht, nein. Das ist das, was ja auch die höchste Auflage vielleicht gehabt hat oder mehrere Auflagen erlebt hat.
Was heißt das so? Hohe Auflage? Was heißt das bei Ihnen?
Och, das heißt bei Ihnen vielleicht 6.000, 8.000 Exemplare, mehr nicht. Also es war nicht so, dass das ein Renner ist, der nun in jeder Buchhandlung zu sehen ist.
Aber reich wird man nicht damit, ne?
Nein, ein kleines Honorar habe ich zwar bekommen, aber reicht ganz sicher nicht. Nein, aber es ist auch ein großer Teil der Auflage an Schulen verteilt worden. Das hat die Landesregierung verursacht, sodass das in den Schulen dann auch greifbar ist. Die höchste Auflage hat mal ein schmäleres Heft von vielleicht 80 oder 100 Seiten gehabt. Das hat die Landeszentrale für politische Bildung in Hannover schon vor 40 Jahren, schätze ich mal, herausgegeben. Und das haben die immer wieder aufgelegt, weil das der erste Zugriff ist auf die Landesgeschichte, wie weit das dann in den Schulen, an die das auch verteilt worden ist, gewirkt hat und zur Kenntnis genommen ist, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht.
Was, Herr Brosius, reizt Sie denn so an der Landesgeschichte? Es gibt ja Historiker, die beschäftigen sich, wir haben es ja gerade erlebt, anlässlich des Jahrestages, sage ich mal, mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem 30-jährigen Krieg, also sozusagen mit den großen Marksteinen der deutschen und Weltgeschichte. Sie haben sich aber auf die kleinräumigere Landesgeschichte geworfen. Warum?
Ja. Dass man eben auf einem kleinen Raum eben Dinge wachsen, Dinge entstehen sieht, Dinge sich entwickeln sieht, die natürlich dann manchmal exemplarisch sind, manchmal aber auch einzigartig sind in ihrer Art, nicht verallgemeinert werden können, aber trotzdem für den Bewohner eines Ortes, einer Region natürlich sehr viel näher zu greifen sind und sehr viel zugänglicher sind als Dinge, die im großen Raum der deutschen oder gerade der europäischen Geschichte sich abgespielt haben.
Ist die Quellenlage denn da besser bei der Landesgeschichte?
Besser nicht, aber im kleinen Raum eben dann kompakter und eher überblickbar, als wenn man für ein breit gestreutes Thema eben seine Quellen zusammensuchen muss in einer ganzen Reihe von Archiven oder in anderen Regionen.
Gut, wir sind jetzt hier angekommen an der St. Johanneskirche. Ein roter Backsteinbau mit sehr weit heruntergezogenem Dach. Ich glaube schon aus der Gotik, mit richtig so großen Felsblöcken erbaut, ne?
Ja, wobei dieser Teil sicher dann erst später gebaut worden ist. Der Teil auf der anderen Seite, der Chor im Osten, der hatten also noch den spätgotischen Charakter. Wir werden das vielleicht gleich sehen im Vorbeigehen. Nicht, 1258 erstmals erwähnt. Und der Chor ist aus dieser Zeit wahrscheinlich schon in den Anfängen. Und dann ist die Kirche allmählich erweitert worden, weil der Ort dann ja auch wuchs. Und hat aber doch seit einigen Jahrhunderten schon diese Form, die wir jetzt hier vor uns sehen.
Der Turm völlig getrennt?
Ja, das ist ja nichts Einmaliges. In der Lüneburger Heide gibt es ja eine ganze Reihe von solchen freistehenden, hölzernen Glockentürmen. In dieser Massivität, wie wir ihn hier vor uns sehen, ist es eine Ausnahme. Die anderen sind bescheidener, sind mehr Glockenstühle, die umkleidet sind. Aber dies kann man wirklich als Turm sehen.
Der hat ja einen Grundriss von, was schätzen Sie, fast 10 Metern, 8 Metern oder so, ne?
Ja, 6, 7 Meter werden das vielleicht sein, ja, würde ich meinen.
Ein bisschen barock wirkt er ja. Grünes Kupferdach, schöne Uhr. Und dann ein Holzhaus, ne?
Ja, also keine weiteren Verzierungen, aber eindrucksvoll durchaus. Ist natürlich auch, wie viel diese hölzernen Bauten, irgendwann mal abgebrannt im 18. Jahrhundert und dann eben in dieser Form wieder aufgebaut worden.
Aber mit Gotik würde ich ja eigentlich was anderes identifizieren, nämlich dieses ganz weit aufstrebende. Das ist herrlich.
Ja, nein, das ist ja auch etwas, was eher in die frühe Neuzeit hineingehört, nicht? Ich glaube nicht, dass es da schon einen ähnlichen Turm im späten Mittelalter gegeben hat. Wie man sich da beholfen hat, ob da mal eine Glocke oben auf dem Dach war, das weiß ich nicht. Das weiß auch sonst wohl keiner.
Gucken wir mal zum Gotik. Ja. Teil. Wandern wir mal hier rund um die Kirche. Es ist ja eine schöne Anlage hier mit einem Park, eine Oase praktisch neben der Bundesstraße hier.
Das ist auch, ja,
Sie eigentlich als Kind auch manchmal hier, haben wir gespielt?
Aber natürlich, gespielt vielleicht weniger, aber spazieren gegangen mit dem Großvater, mein älterer Bruder und ich sind also sehr viel unterwegs gewesen mit dem thüringischen Großvater, der hier verschlagen war und seine letzten Jahre hier verbracht hat. Wir hatten ja noch kleinere Geschwister, mein älterer Bruder und ich. Und meine Mutter hat sich im Wesentlichen um die jüngeren Geschwister kümmern müssen, die ja noch sehr klein damals waren. Und es war dann Sache des Großvaters, mit uns hier die Tage zu verbringen und Spaziergänge zu machen. Nicht nur hier um die Fisselquelle herum, sondern auch bei Gängen über das Land, über die Landstraßen, die damals noch autofrei waren in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und dann sind mein Bruder und ich eben mit Dreirad, mit Motorroller, also viele Kilometer mit dem Großvater gelaufen bis zum Nachbardorf. Und wenn es gut ging, dann bekamen wir eine Brause, eine Limonade vom Großvater spendiert. Und das war dann der Höhepunkt dieser Spaziergänge.
Sie hatten nicht nur einen Bruder, sondern fünf Geschwister, richtig?
Fünf Geschwister, ja. Drei Brüder, zwei Schwestern.
Ja. Und Sie sind der Älteste?
Ich bin der Zweitälteste. Wir waren zwei Brüder, zwei Schwestern, zwei Brüder. Also immer paarweise je einer, der den anderen dann zur Seite stand und mit dem man sich besonders vertrug oder sich auch besonders zankte, je nachdem, was nun gerade angesagt war.
Wie ist das mit so einer großen Familie? Wie kommt man klar? Ihre Eltern waren ja nicht begütert.
Nein, das ist richtig. Also es ging schon manchmal knapp her, wobei wir das während des Krieges gar nicht so empfunden haben. Da war ja allgemeine Knappheit angesagt und wir haben nie hungern müssen. Für Kinder war ja noch ganz gut gesorgt. Die Lebensmittelkarten waren doch so ausgestattet, dass Kinder also schon doch zu ihrem Recht kamen. Und dazu kam noch, dass meine Mutter, die hier im Ort ansässig ist, hier auch geboren ist, eine ganze Reihe von guten Bekannten und Freundinnen hatten auf den Dörfern. Die Töchter von den größeren Bauern war das meiste, die hier Kontakt hatten in den Ort. Und da hat man hier und da dann schon mal ein paar Eier bekommen oder sonst etwas, was auf dem freien Markt nicht zu haben war. Insofern ging es uns gar nicht so schlecht.
Herr Bosius, finanziell ging es Ihnen nicht großartig, war aber okay. Aber bildungsmäßig war das, glaube ich, ganz interessant. Ihre Mutter hatte Abitur, Ihr Vater hatte Abitur. Es wurde auch, glaube ich, musiziert bei Ihnen in der Familie.
Ja, das spielt Klavier. Ja, auch mein Vater spielte Klavier. Meine Mutter hatte das Klavier mitgebracht in die Familie, die übrigens kein Abitur hatte. Das war damals ungewöhnlich für junge Frauen hier aus dem Dorf. Nein, sie hat mittlere Reife, würde man sagen, nicht? In Celle auf eine höhere Frauenschule oder Mädchenschule gegangen, Lyzeum würde man sagen, ja. Ja, also Abitur hat sie nicht gehabt. Vater im Abiturjahr, aber hat eben dann nicht studiert, weil der Vater ihn in eine andere Richtung dann gebracht hat.
Gut, jetzt stehen wir sozusagen an der Hinter- oder Seitenfront der St. Johanneskirche. Das ist hier wirklich noch welches Jahrhundert?
Das ist in dieser Art sicher 15. Jahrhundert. Okay. 15, wenn nicht sogar noch spätes 14. Wobei diese Stützpfeiler dann später angebaut sind, als das Gemäuer dann vielleicht doch schon ein bisschen nachgegeben hat. Nicht, da hat man das dann hier nochmal verstärkt. Aber sonst dieser Chor, der ist tatsächlich spätes Mittelalter.
Sind das diese Fenster, diese aufstrebenden kleinen Fenster, sind die typisch?
Ja, ja, die sind durchaus typisch, nicht? Die also ein bisschen spitz zugehen. In der romanischen Form werden sie ja ganz abgerundet, nicht? Bei noch älteren Kirchen hat man das öfter. Aber innen sieht man es auch, dieser Teil, vor dem wir hier stehen, ist gewölbt. Da gibt es also ein Rippengewölbe, das durchaus diesen spätgotischen Charakter noch hat.
Aber ist nicht zu verwechseln mit Chartres.
Nein, das nicht, das nicht. Das sind doch Meilen dazwischen. Ja.
Es sieht sehr, sehr gediegen, sehr fast ein bisschen so kuschelig aus, ja, so nett. Ne?
Gediegen wie die Bewohner dieser Landschaft, würde man mal sagen.
Ja. Gut, nehmen wir das doch mal zum Anlass, auf die erste Musik zu sprechen zu kommen.
Ja.
Was würden Sie sich denn wünschen wollen?
Ja, da würde ich sagen, ein Klarinettenkonzert von Mozart würde ich mir gern mal wieder anhören.
Klassik ist Ihr Steckenpferd.
Ja.
Und deswegen hören wir jetzt das Klarinettenkonzert von Mozart, das berühmte, sozusagen ein Hit der Klassikszene. Wir hören natürlich nicht das Ganze, sondern wir hören einen Satz.
Ja.
So.
Thank you.
Unterwegs mit Prominenten, heute mit Dr. Dieter Brosius, einem Landesarchivar, einem Landesgeschichtler und Autor vieler Bücher. Wir stehen hier in Visselhövede vor der St. Johanneskirche. Wir haben schon darüber gesprochen. Große Teile sind relativ neu, aber wir stehen hier gerade vor einem Teil, der noch aus der Gotik stammt. Sie haben schon erzählt, woran man das sieht. Und wir wandern jetzt mal weiter Richtung?
Richtung Marktplatz, würde ich meinen.
Alles klar. Ja, wir haben schon viel über Ihre Kindheit und Jugend gehört und wissen mittlerweile auch, dass Sie an mehreren Orten studiert haben. Und wir haben auch schon den Namen des Lehrers kennengelernt, der Sie in Göttingen dann zur Landesgeschichte gebracht hat.
Ja, Georg Schnard. Ja.
Genau. Und so ein bisschen haben Sie auch schon erzählt, was Sie an dem Thema Landesgeschichte interessiert hat. Gehen wir mal weiter in Ihrem Berufsweg. Was kam als nächste Station nach der Promotion?
Da bin ich in den Archivdienst des Landes Niedersachsen aufgenommen worden, als Referendar zunächst einmal. Während der Referendarszeit, die 2 Jahre dauerte, wird man für 1,5 Jahre an die Archivschule in Marburg, Marburg an der Lahn.
Die Archivschule? Das stinkt das nach Papier.
Archivschule, ja, also Schule, der Name ist nicht ganz korrekt eigentlich gewählt. Es ist schon eben die spezielle Fachausbildung für den Archivar.
Was macht man da? Nicht, ja? Man raschelt nicht nur im Papier und macht sich die Augen kaputt, oder wie?
Nein, man hat ja in der Regel, weil es alles promovierte Kollegen da dann sind, auch schon Zugang zu Archivalien gehabt, die man hat für seine Dissertation, die Voraussetzung ist für den Beruf, dann sich ja auch schon mit Urkunden, mit Akten beschäftigt.
Das klingt so trocken, darauf wollte ich hinaus.
Ja, es ist vieles auch trocken. Man muss eben das Handwerkszeug lernen. Paläographie treiben, also die Kunde alter Schriften. Ja. Nicht, das ist klar, wer das nicht schon gemacht hat während des Studiums, der muss das dann noch nachholen. Auch ein bisschen Sprachunterricht. Man muss ja auch mit fremdsprachigen Quellen umgehen können. Französisch in unserer Gegend ist eigentlich auch Voraussetzung. Man muss es nicht unbedingt sprechen können, man muss aber die Quellen lesen können und interpretieren können, das ist klar. Ein bisschen Rechtskunde, Rechtsgeschichte gehört auch dazu, um die Dinge richtig einordnen zu können. Solche Dinge werden da also in diesen 1,5 Jahren dann vermittelt.
Wie ging es dann weiter?
Dann bin ich nach diesen 1,5 Jahren als Assessor an das Staatsarchiv, das Niedersächsische Staatsarchiv in Bückeburg gesandt worden.
Aha. Ich glaube, Herr Brosius, man darf sich das nicht so vorstellen, dass all diese Papiere, mit denen Sie da zu tun haben, nur für Landesgeschichte interessant, nur für Fachleute, sondern das kann auch mal im Zweifel eine Rolle spielen vor Gericht zum Beispiel, oder?
Zweifellos,
haben Sie ein Beispiel?
Ja.
Aus Ihrer Zeit, Sie waren ja später beim Hauptstaatsarchiv als Direktor, oder?
Also der Rahmen der Interessenten ist natürlich weiter, sind nicht nur die Fachhistoriker, die da an diesem Material Interesse haben, sondern auch Familienkundler, nicht die für ihre eigene Familie da nun Kenntnisse erwerben wollen in alten Musterungsrollen, in alten Steuerrollen und ähnlichen mehr.
Stammbäume?
Stammbäume, die die erstellen wollen. Oder auch im rein geschäftlichen Interesse, dass jemand für seine Firma die Entwicklung, wenn sie schon älter ist, eben da erforschen will. Das sind also dann auch Nutzungsmöglichkeiten, die über das reine wissenschaftliche Interesse hinausgehen. Mhm. Ganz zu schweigen von der Heimatkunde. Die Erstellung einer Heimatchronik ist ja auch ohne Kenntnis und ohne Wissen über die Quellen nicht möglich. Also das ist ein bedeutender Benutzungszweig, die Arbeiten für heimatgeschichtliche Arbeiten.
Gehen wir mal ein Stück weiter Richtung Marktplatz, ne?
Ja.
Okay. Marktplatz in Visselhövede. Das ist nur ein Parkplatz?
Ja. Jetzt nur noch, aber zu meiner Zeit war da wirklich 2-mal im Jahr der große Markt, Frühjahrsmarkt und Herbstmarkt. Und das waren also 2 Ereignisse, die durchaus das Jahr irgendwie mit geprägt haben. Nicht? Da ging man hin und sonst gab es ja nicht so ganz viel Sensationelles. Aber wenn hier die Karussells aufgemacht hatten, die Buden standen.
Das war ein Jahrmarkt, ne?
Das war ein Jahrmarkt, ja. Ja, und das haben wir dann auch mit viel Spannung dann auch doch miterlebt.
Das glaube ich.
Und in dem Haus, vor dem wir hier drüben stehen, haben meine Großeltern gelebt. Das hat Ihnen auch gehört.
Am Marktplatz.
Ja, und meine Mutter ist dort geboren und aufgewachsen. Insofern ist mir das vertraut. Allerdings in einer anderen Form. Das ist jetzt umgebaut worden. Damals war es noch ein ländlicher Fachwerkbau. Ein Ackerbürgerhaus. Dann auf der anderen Seite von drüben war eine große Toreinfahrt, wo man wirklich mit einem Wagen, mit Pferden, einem Gespann hätte reinfahren können. Und der Wirtschaftsteil hat sich dann da drüben angeschlossen.
Hat denn Visselhövede mal in der Geschichte der letzten ein, zwei Jahrhunderte eine ganz besondere Rolle gespielt?
Ja, ja, im Schatten auch von Rothenburg. Rothenburg war ja die Kreisstadt, nicht? Mhm. Und da gab es immer eine gewisse Konkurrenz, die ich eben auch gespürt habe, wenn Fußballspiele waren, wo der VfL Vissel-Hövede gegen den TuS Rothenburg spielte. Und wenn wir dann sogar gewonnen haben, wie Vissel-Hövede gegen die Rothenburger, nicht? Dann schlug das Herz höher. Das okay. habe ich mehrmals miterlebt.
Ja. Ja. Hm? Ich denke, bevor wir hier festfrieren, ist ja ganz schön kalt, ne?
Ja.
Gehen wir wieder weiter. Nochmal zu Vissel-Hövede. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist Vissel-Hövede und das hat kein anderer Ort? Geschichtlich oder auch in der heutigen Zeit?
Dazu fällt Wirtschaft. Mir eigentlich jetzt kaum etwas ein, nein.
Keine geschichtlichen Impulse, die von Vissel-Hövede ausgingen?
Nein? Nein, nein. Es gab mal das... veredelte Vissel-Hövede Landschwein. Aber da würde ich nicht nun als Aushängeschild nehmen. Es war eine Züchtung, die aber weiter keine große Bedeutung hatte.
Wenn Sie dann sagen, die Geschichte ist eher vorbeigegangen an Vissel-Hövede, der Mantel der Geschichte hat den Ort wenig gestreift oder eher viel?
Ja, nein, eher wenig, das muss man wirklich so sagen. Ja. Liegt eben auch daran, dass die Kreisstadt eben Rothenburg war und ja. die benachbarten Städte Verden und Walsrode und Soltau eben ringsherum dann auch dann Dinge an sich gezogen haben, die Vissel-Hövede gar nicht den Raum gelassen haben, sich weiterzuentwickeln, als das so geschehen ist.
Was steuern ja. wir denn jetzt noch an?
Wir können in den Schulbereich jetzt noch mal gehen.
Ja.
Wir sind gleich um die Ecke.
Was war denn Ihrer Zeit? Sie sind ja bis 2001... dort gewesen, im Hauptstadtarchiv.
Ja.
Gab es da irgendwas, wo Sie besonders aufgeregt waren in Ihrer Arbeit, wo Sie dachten, das ist jetzt ein toller Fund, da muss jetzt die Geschichte Niedersachsens neu geschrieben werden ja. oder so?
Interessant war, weil ich das als einer der ersten mit angegriffen habe, die Geschichte oder die Entwicklung des Landes Niedersachsen nach 1945. Einmal die Landesgründung, Hinrich Wilhelm Kopf als der Gründungsvater des Landes, dann aber speziell auch die Aufnahme der Millionen von Flüchtlingen, die nach Niedersachsen gekommen waren und die Situation und die Zustände und die Eingliederung, das hatte bis dahin, also bis etwa Mitte der 80er Jahre noch kaum jemand ernsthaft zum Thema gemacht und da war ich einer der Ersten, die das dann auch untersucht haben und auch dargestellt haben.
Stichwort Kopf, hat Sie das überrascht, dass man heute anders über ihn denkt? Nämlich
ja.
als ein Mitläufer der ja. Nationalsozialisten, der das auch noch verheimlicht ja. hat, als er ja. nachher ja, Ministerpräsident ja. war.
Das war mir auch unbekannt, dass das also so bewertet worden ist, wie man es jetzt gesehen hat.
Hat man es jetzt falsch bewertet oder richtig?
Ich meine, es war nicht richtig bewertet worden. Man musste die Dinge zur Kenntnis nehmen, aber man hätte doch besser abwägen sollen, die Verdienste, die er sich in langer Zeit als Ministerpräsident erworben hat, gegen das Verhalten in der Kriegszeit, das sicher nicht ideal war, aber das nicht so zu negativ zu bewerten ist, dass man gleich Straßennamen ausmerzt oder seine Grabstätte herabstuft von einem Ehrengrab zu, ich weiß nicht, wie es jetzt gehandhabt wird. Das ist nichts, was ich richtig gefunden habe.
Herr Brosius, wo sind wir jetzt hier in Vissel-Hövede?
Wir sind in der Löhnsstraße, stehen jetzt gerade an diesem Parkplatz. Das war der Platz, wo meine Schule, meine Mittelschule gestanden hat. Ein bescheidenes Gebäude, jetzt drüben ein neues Gebäude.
Auch eine Schule jetzt?
Auch eine Schule ist das wieder geworden, ja.
Und was ist das jetzt für eine Schule?
Realschule.
Vielleicht mal wieder ein willkommener Einschnitt, um eine Musik zu hören. Was soll es jetzt sein, Herr Brosius?
Gerne den Amerikaner in Paris von George Gershwin. Thank you.
Unterwegs mit Prominenten, heute mit Dr. Dieter Brosius, Landesgeschichtler. Wie haben Sie den Krieg eigentlich erlebt? Hier in Vesselhövede.
Zunächst hat er uns nicht sonderlich persönlich berührt. Wir haben zwar gesehen, wenn auf die Bomberflotten der Amerikaner oder der Engländer nach Bremen, nach Hamburg flogen, dann hat man die Schwärme bei gutem Wetter gesehen oder zumindest gehört. Man hat aber vor allem auch sehen können den Schein der Bombenfeuer von Hamburg und auch von Bremen. Das hat so weit rüber geleuchtet, wo das ja immerhin nach Bremen 60 Kilometer, nach Hamburg knapp 100 Kilometer waren, dass man am Horizont den Feuerschein sehen konnte. Das hat einen natürlich einen gewissen Schauer eingejagt, aber betroffen waren wir zunächst nicht.
Da war man froh, dass die Geschichte an Vesselhövede vorbeiging. Ne?
Das natürlich, ja. Ja, wobei wir als Kinder das also so tief auch noch gar nicht empfunden haben. Aber später, Kriegsende, da ist man dann auch persönlich berührt geworden, weil die Front zweimal über den Ort hinweggegangen ist in den Apriltagen 1945. Der Ort wurde verteidigt von einer kleinen Truppe von ganz blutjungen Marinesoldaten, die niemals zur See gefahren waren, aber sie waren eben so einer Einheit zugeteilt worden. Die sollten hier die Amerikaner und Engländer fernhalten, die mit ihren Panzern auf den Ort zukamen. Und das haben wir natürlich miterlebt, weil wir haben zwei Tage und zwei Nächte im Keller auf den Kartoffeln gelegen und in das Haus schlugen an die 30 Artilleriegeschosse ein. Es war ein festgebautes Haus mit doppelter Wand, aber man hörte natürlich das Krachen, wenn die Granaten in die Wände einschlugen, und da kriegte man schon das Zittern, und da war es einem schon sehr unbehaglich. Aber als wir dann aus dem Keller wieder rauskommen, da sahen wir buchstäblich vor dem Haus die toten jungen deutschen Soldaten liegen, die da ums Leben gekommen waren, durch Panzerbeschuss dann einfach ausgeräuchert worden waren. Und auf dem Friedhof, der hier ein bisschen am Ortsrand liegt, da ist ein Ehrenfriedhof eingerichtet worden für diese jungen Soldaten, die da zum Teil heute noch liegen, nicht umgebettet worden sind, sondern an die 30 junge Leute, alle 18, 19, 20 Jahre alt, sind dort beigesetzt. Und wenn ich zum Friedhof gehe, dann gehe ich doch immer mal vorbei und verneige mich im Gedanken zumindest, weil das einem natürlich nahegegangen ist, dass man, wenn man etwas älter gewesen wäre, das gleiche Schicksal hätte haben können.
Auf dem Friedhof gibt es auch noch andere bemerkenswerte Gräber, glaube ich. Ich denke an ein großes Unglück, das mal in der Nachkriegszeit passiert ist.
Das ist richtig. Das ist nicht weit weg, hier in dieser kleinen Gasse rechter Hand. Da war die Annahmestelle für Alteisen. Ein Alteisenhändler hat da Metall gesammelt, und Jugendliche haben gebracht, was sie so fanden, in Wald und Feld oder im eigenen Keller. Und unter anderem auch ein angebliches Rohr, so wurde es von ihm also angesprochen, ein Ofenrohr oder sonst etwas, das ein bisschen verschmutzt war. Und dieser Schrotthändler hat seinen jungen Gehilfen gesagt, mach das mal sauber, klopf da mal den Dreck weg. Und hat also nicht gesehen, dass das eine Granate war, die noch aktiv war. Und das Ding ist explodiert, und sieben Kinder sind dabei ums Leben gekommen. 1950, also noch ein paar Jahre nach dem Krieg.
Ja.
Und die Detonation habe ich gehört, weil das Haus, in dem wir damals wohnten, gleich um die Ecke hinten in der Zollikofer Straße war. Und auf dem Wege zum Garten wäre ich vorbeigekommen, wenn ich 10 Minuten eher gegangen wäre, hätte ich das auch miterlebt und vielleicht auch miterlitten. Ja. Das sind natürlich Dinge, die einen auch beeindrucken, wenn das so nah an einem vorbeigeht. So
eines der großen, schlimmen, tragischen Ereignisse hier in Vesselhövede. Ne?
Ja, ja.
Gut, Herr Brosius, wir nähern uns, glaube ich, schon langsam dem Ende der Sendung. Deswegen sollten wir noch einmal auf die Zeit zu sprechen kommen, die Sie als Direktor des Hauptstaatsarchivs verbracht haben. Eine ganz wichtige Urkunde lagert ja auch im heutigen Landesarchiv, dem früheren Hauptstaatsarchiv, nämlich der Act of Settlement. Das ist ja sozusagen die Gründungsurkunde, die dem Welfenhaus die Möglichkeit gab, in London den Thron zu besteigen und dadurch diese Doppelmonarchie, wenn man so will, zu gründen.
Ja,
richtig?
Ja.
Haben Sie die mal in der Hand gehabt?
Ja, die habe ich in der Hand gehabt, ja. Die und zwei, drei andere Urkunden aus demselben Zusammenhang. Prunkurkunden, die wunderschön gestaltet sind, also gerade so künstlerisch umrahmt sind. Das sind Schaustücke, die wir auch gerne immer wieder ausstellen.
Was sagt dieses Act of Settlement? Was sagt ihr das noch? Kleiner Nachhilfeunterricht für uns.
Sie hat festgeschrieben, dass eben das Haus der Welfen seine Ansprüche auf den englischen Thron realisieren konnte. Das englische Parlament hat dem zugestimmt.
Weil es protestantisch war, das
Welfenhaus. Weil es protestantisch war, weil die katholischen Angehörigen des englischen Königshauses eben nicht auf den Thron gelangen durften. Da hat das Parlament einen Riegel vorgeschrieben. Und dann waren also die Kurfürstin Sophie, die einen Großvater hatte aus dem englischen Königshaus, die nächste evangelische Thronerbin. Sie hat das selbst nicht mehr erlebt, aber ihr Sohn als Georg I. ist dann auf den englischen Thron geraten, 1714 und bis 1837, also 13 Jahre lang, ist dann diese Personalunion gewesen.
Ist das Niedersachsen zugute gekommen? Also dem Kurfürstentum Hannover, muss man ja sagen.
Ja und nein. Einmal ist Hannover in manchen Dingen doch gehemmt worden in seiner Entwicklung, weil die englischen Interessen immer stärker waren. Auf der anderen Seite, ohne den Schutzschirm der Engländer, wäre manches vielleicht auch schief gelaufen, gerade auch in der napoleonischen Zeit. Also man muss das ungefähr gegeneinander abwägen. Und
wie ist das, wenn man so einen... ja, wirklich historisch äußerst bedeutsames Dokument in den Händen hält. Ist das irgendwie aufregend?
Nein, für den Archivar eigentlich nicht. Es gibt auch andere Dinge, die ebenso interessant sind. Aber einfach, weil es ein schönes Schaustück ist, ist man doch stolz darauf, das ab und zu mal vorzeigen zu können bei Ausstellungen oder bei Führungen im Hause. Das hat man dann
auch gern gemacht. Wie bewahrt man das vor der Zerstörung?
Das muss man gar nicht bewahren, das ist auf Pergament geschrieben und wenn man das ordentlich aufbewahrt, dann kann da nichts passieren. Es gibt ja auch Urkunden, die schon über 1000 Jahre alt sind, nicht? Und die, wenn sie gut gelagert sind, vor allem keine Feuchtigkeit ausgesetzt sind, dann auch noch weitere 1000 Jahre überdauern werden. Da muss man keine Sorgen haben.
Bevor wir Sie verabschieden, wollen wir noch eine Musik hören. Was soll das sein?
Na, da würde ich mir vielleicht eine Ballade von Chopin wünschen. Das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ja?
Wir sind unterwegs in Vissel-Höwede und Herr Brosius, wir nähern uns jetzt wirklich sehr dem Ende der Sendung. Es war sehr laut hier. Gibt es hier auch noch mal ein bisschen ruhigere Ecken in Vissel-Höwede?
Das gibt es zweifellos. Wir sind hier ja mitten im Zentrum, in der Hauptdurchgangsstraße.
Würden Sie denn eigentlich noch mal gerne hier wieder herziehen? Oder ist
Nein,
das für Sie ein abgeschlossenes Kapitel?
Doch, das ist wohl vorbei. Dazu sind doch zu wenig Anregungen im Ort hier gegeben. Man hätte immer weite Wege zurückzulegen, wenn man Theater, wenn man Konzert hören will. Obwohl sich hier der Heimatverein allerhand Mühe gibt. Er hat ein kleines Museum aufgebaut und veranstaltet auch sicher kleine Konzerte, Lesungen und Ähnliches. Aber es hält sich natürlich in einem bescheidenen Rahmen, wenn man dann doch jetzt jahrzehntelang gewohnt ist, in einer größeren Stadt wie Hannover zu leben und das Angebot dort wahrnimmt, dann würde man sich schwer tun, da wieder zurückzugehen auf dieses ländliche Niveau.
Eins noch, ich sehe gerade, wir nähern uns dem Rathaus.
Ja.
Richtig? Auch 200 Jahre alt, ne? Ein stattliches, schönes Fachwerkgebäude.
Ja. Als Rathaus auch nur adaptiert, ist nicht als solches gebaut worden. Das war mal ein Privathaus, auch eines Gutes, das aber schon lange nicht mehr existiert. Aber ich kenne es eben doch von Beginn meiner Kindheit an als Rathaus. Man hatte da nicht viel zu tun, man wusste aber eben, das ist die Verwaltung des Ortes. Und insofern hat es doch hier seine Bedeutung.
Gut, wollen wir das zum Anlass nehmen, uns in Sichtweite der Johanneskirche und vor diesem schönen Rathaus zu verabschieden?
Können wir gerne machen,
und
ja.
Zu sagen, oder ich sage es, vielen Dank, Dieter Brosius, dass Sie uns begleitet haben hier durch Vissel-Höwede, Ihren Geburtsort. Hat mir
so
viel Spaß gebracht.
Ja.
Ich hoffe, Ihnen auch.
Ja, der Spaß war ganz auf meiner Seite, ja.
Eine Schlussmusik. Doch, eine Schlussmusik möchten wir noch hören.
Den Bolero.
Also vielen Dank nochmal. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte.